Ja, willkommen auch schon zur 22. Episode und heute durfte ich begrüßen als Interviewgast Judith Holofernes, bekannt von Wir sind Helden, aber es ging mehr um ihre neuen Projekte bei Petron. Sie ist jetzt aufs Crowdfunding umgestiegen, hochinteressante Geschichte, wie ein Künstler momentan in der digitalen Welt ihre Kunst organisieren und finanzieren. Sehr schönes Interview und ich muss mich gleich vorab bei ihr und also bei Frau Holofernes und bei Amanda Palmer entschuldigen, denn ich habe einen Versprecher mehrfach gehabt und Amanda Palmer mit Amanda Plummer verwechselt und das kommt davon, wenn man sich sein Berufsleben lang nicht mit der Kunst, sondern nur mit Autos beschäftigt. Dann gibt es einen kleinen Überblick über das, was wir als Mobilitätswende kommen. Wo brauchen wir da Innovation? Was wird sich in der Mobilität ändern? Ich blogge ja sehr, sehr fachlich tief über die Elektromobilität und über das autonome Fahren. Und auch meine Podcasts, die Zukunftsmobilisten, sind so Fachinterviews. Aber hier gibt es einen kleinen Überblick, was da so alles passiert. Und dann gucken wir uns die Mischung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit an. Wenn wir im Prinzip immer mehr digitaler arbeiten, zum Beispiel über Webkonferenzen, müssen wir weniger fahren. Weniger CO2 ist die Folge. Da gibt es verschiedene Potenziale. Und wir hören uns das ein bisschen auf einer sehr hohen wissenschaftlichen Ebene einmal an. Autotune geht um Musik. Warum Rapper heute so klingen, wie sie sind, liegt an der Software. Und das beschreiben wir mal kurz und dann geht's noch um die Innovation bei der Feuerwehr. Viel Freude mit dieser Episode.
Dann fange ich an. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Frau Judith Holofernes, bekannt von Wir sind Helden, aber auch jetzt schon lange als Solokünstlerin aktiv. Und sie hat etwas Neues entwickelt, wie sich ein Künstler und Musiker in dem Fall dann auch wirklich finanziert. Wie Petron, können Sie es kurz mal unseren Hörern so ein bisschen darstellen?
Ja, gerne. Erstmal, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich finde das sehr spannend. Ich bin seit Ende November, also jetzt knapp sechs Monaten, bei Patreon. Das schreibt man Patreon. Und das ist im Prinzip ein Portal, das Künstler für sich nutzen können. Also es ist eigentlich, bieten die Plattform und die Künstler können das ziemlich weitgehend so bespielen, wie es ihnen gefällt. Die Grundidee ist die, dass es eine Crowdfunding-Plattform ist, die aber anders als andere Crowdfundings, die glaube ich inzwischen schon den Leuten geläufiger sind, eben nicht auf Großprojekte bezogen ist, also nicht auf einzelne Projekte, die man dann ein Jahr lang vorbereitet und zittert, ob es klappt und am Ende klappt es nicht und dann muss man das Geld zurückzahlen und so, sondern eben ein dauerhaftes Crowdfunding macht. Also die Fans, die Unterstützer dort unterstützen mit zum großen Teil kleineren Summen, kann man sich aber aussuchen, einfach dauerhaft das Schaffen eines Künstlers, nicht projektbezogen. Und da bin ich jetzt seit ja eben 6 Monaten und ich finde es ganz, ganz toll. Für mich ist es, als ich davon das erste Mal gehört habe, war das so ein Moment, wo ich dachte, das ist das, was ich immer gemeint habe. Das entspricht dem, wie ich mir meinen Beruf vorstelle, nämlich eben nicht hysterisch projektgebunden, sondern einfach als Lebensentscheidung, als Künstlerleben, in dem ich einfach dauerhaft im Schaffen bleiben kann und nicht zwischendurch wieder 1,5 Jahre damit beschäftigt bin, mich zu promoten im Prinzip. So, ne? Also, und ich bin völlig hingerissen davon. Ich finde es ganz, ganz toll.
Gibt's da nicht so ein klein bisschen, ich will nicht sagen ein Neidgefühl, aber wenn man, ich habe heute gerade noch mal so eine schöne Led Zeppelin-Platte gehört, so diese Musiker der 70er Jahre, die wirklich 7 Jahre irgendwie einen Vertrag gehabt haben, dann hat sich die Plattenfirma um alles verkauft, die Einnahmen waren üppig bis eigentlich in die 90er Jahre hinein. Das war ja mehr oder weniger so die glorreiche Zeit des Rock'n'Rolls. Und jetzt ist es irgendwo, dass man neue Wege finden muss. Sie haben jetzt einen neuen Weg beschritten. Ist es nicht so ein klein bisschen Neidgefühl auf die von früher?
Eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin so ein richtiger Musik-Nerd und immer schon gewesen. Und ich habe auch einen ordentlichen Retro-Einschlag. Also viele meiner großen Helden waren in den 70er Jahren auf jeden Fall deutlich aktiver als jetzt oder sind inzwischen tot. Aber trotzdem habe ich da keine Bedauernis. Also ich war immer schon fast so ein bisschen erleichtert, dass wir mit den Helden quasi gerade in die Zeit reingeschlittert sind, wo auf jeden Fall noch mehr Geld verdient wurde und alles irgendwie größer und dicker war, als es das jetzt ist. Oh, Entschuldigung. Ich habe das an wegen meinen Kindern, aber ich mach aus. Aus. So. Ich setze da gleich nochmal an, sorry.
Das ist kein Problem.
So, jetzt mache ich es doch aus. Also, ich war immer schon ganz froh, dass ich in die Zeit hineingeboren wurde, sozusagen als Künstlerin, wo das schon nicht mehr um so viel ging. Ne? Weil ich, also wenn man zurückguckt, dann sieht man ja auch, dass dieses Saus- und Braus-Leben damals, also vergleichsweise Saus- und Braus-Leben, ja auch oft mit sehr viel Verlust an Selbstbestimmung einherging und mit ganz tragischen Künstlerkarrieren, wo ja die Künstler auch oft kaputt gegangen sind an dem Druck, der damit verbunden war. Also es ist ja kein Zufall, dass die immer alle irgendwann an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt sind. So, ne? Und das hat ja schon damit zu tun, dass das in dem Sinne ein gefährlicher Beruf ist, weil Leute, die ja also im Durchschnitt überdurchschnittlich sensibel sind, sonst wären sie dazu nicht berufen, sich in eine Welt begeben, die überdurchschnittlich durchkommerzialisiert ist. Da ist ja die Spannung einfach vorgesehen, ne, vorprogrammiert und das bekommt einfach den meisten Leuten nicht besonders gut. Und klar, also wir sind jetzt in einer ganz anderen Zeit und aber teilweise erfüllt mich das sozusagen mit meiner Veranlagung fast ein bisschen mit Genugtuung, dass ich jetzt denke, da geht auch was zu Ende. Und natürlich ist es teilweise tragisch und für Künstler sehr, sehr schwierig. Aber wir sind eben auch gezwungen, vielleicht alte Sachen über Bord zu schmeißen, die sowieso ungesund waren und nicht dazu passen, wie für mein Gefühl einfach ein Künstlerleben funktioniert.
Also meinen Sie damit so diesen typischen Turnus aus Promophase, wenn eine neue Platte, neues Buch veröffentlicht wird und im Prinzip, dass man da viel, dass man anders in der Arbeitsweise sein kann und sein muss?
Genau, also im Prinzip hatte ich über Jahre, also ich habe das auch sehr genossen, so, ne? Also wir hatten auch eine wirklich tolle Zeit mit den Helden und ich finde, man kann das immer nicht genug betonen, dass das auch unheimlich Spaß macht, zumindest am Anfang und zumindest, wenn man quasi on top ist. Also natürlich ist das ein wahnsinniges Gefühl, wenn man so diesen Rückenwind hat, den das bedeutet, das Lieblingskind von einer großen Plattenfirma zu sein. Das bedeutet ja auch einfach Freiheit und dass man alles Mögliche umsetzen kann. Also wir konnten über Jahre jeden Quatsch umsetzen, der uns eingefallen ist. Jedes teure Video. Ne? Also wir haben völlig hartnäckiges, sehr lustiges Zeug gemacht. Und der Deal ist aber einfach einer, und das wischen, glaube ich, viele junge Künstler, inklusive mir, so, ne, einfach so ein bisschen weg. Der Deal ist gar nicht besonders unfair. Ich finde das auch immer so ein bisschen romantisch, da zu sagen, die fiesen Plattenfirmen und die armen Künstler. Aber ein guter Plattenvertrag ist ein fairer Deal. Die Plattenfirma gibt dir ihre Manpower, stellt sozusagen dir unglaubliche Kräfte zur Verfügung und unglaublich viel Geld. Das kostet ja unglaublich viel Geld, von dem der Künstler auch gar nicht so einen großen Teil sieht, sondern einfach für die Promotion. Und dafür unterschreibt man aber, dass man gewillt ist, zumindest für die Vertragslaufzeit ein Produkt zu liefern, beziehungsweise ein Produkt zu sein in Wirklichkeit. Das ist ja die Krux, ne? Dass diese Investition wert ist. Das ist ein ziemlich sauberer Deal erstmal an sich. In der Realität dann nicht immer so, ne? Aber, und das wird, glaube ich, genau dann schwierig, wenn man aus verschiedenen Gründen besonders interessiert daran ist, sowas wie ein Leben zu haben. Und in meinem Fall waren das 2 Kinder. So, da wird es dann schwieriger, ne? Diese Versprechen einzugehen, dass man so verlässlich und auf längere Sicht irgendwie ein so funktionierendes kleines Rennpony sein möchte. Und aber auch vorher hatte ich da natürlich Probleme mit. Also die Leute, die von Wir sind Helden die Songs noch kennen, die können sich vorstellen, dass das inhaltlich mit mir manchmal ganz schön geknirscht hat, so zwischen mir und dem Kommerz und dem Produktsein. Und genau das eigentlich, was Sie gesagt haben, ist, glaube ich, das größte Problem, dass ich über Jahre wirklich das Gefühl hatte, mein Beruf hält mich relativ gründlich von der Arbeit ab. Also man muss so viel investieren. Das wirkt ja von außen immer so magisch, aber es ist einfach unglaublich viel Arbeit, diese Judith Holofernes zu sein oder diese Wir sind Helden zu sein. Und die Tatsache, dass man dazwischen auch noch tolle Alben machen möchte oder so, das ist immer so ein bisschen, das ist gesetzt, ne? Also das wird so vorausgesetzt. Und ich hatte immer öfter das Gefühl, dass ich dachte, was denkt ihr denn, wann ich das gemacht haben soll? Im Tourbus zwischen Detmold und Saarbrücken? Und das habe ich dann auch gemacht, so, ne? Also das hat dann auch über Jahre funktioniert. Aber ich bin damit immer unzufriedener geworden, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, 80% meiner Arbeitszeit sind gebunden darin, sozusagen eine Judith Holofernes Darstellerin zu sein und mich zu promoten. Und 20% ungefähr bleiben übrig für tatsächlich neue Sachen machen, neue Inhalte schaffen.
Okay, aber jetzt ist jetzt ein bisschen ja die Herausforderung, man nennt das so im Entrepreneurship-Kauderwelsch Bootstrapping. Also man hat nicht mehr diese Power der Plattenfirma, man kann nicht 250.000, 300.000 für neues Video ausgeben, sondern man muss mit kleinen Mitteln erstmal wieder versuchen, ein neues künstlerischen Ausdruck zu finden. Das ist so ein bisschen der Switch jetzt, ne? Oder das, was man so über die letzten 20 Jahre lernen musste. Also Anfang hat man mit relativ viel Geld auch was hinstellen können. Jetzt kann man mit etwas weniger Geld, muss man etwas Kreativeres leisten.
Genau, genau. Und natürlich kommt auch dieser Schwerpunkt auf der Internet-Promotion nicht von irgendwo, ne? Also das ist jetzt immer ein unheimlicher Fokus darauf, wie gut eine Band sich sozusagen in den sozialen Medien bewegt, was natürlich aber auch daher kommt, dass das kein Geld kostet. Also wenig so, ne? Natürlich wird inzwischen auch einiges gekauft und da kann man auch viel machen, aber es ist eine unheimlich günstige Form von Promotion, die sehr schwer auf den Schultern der Künstler liegt, so, ne? Weil da wird den Künstlern sehr viel Verantwortung auch für zugeschoben und manchen Künstlern liegt es und anderen liegt es nicht so. Und auch das bindet natürlich wieder unheimlich viel Zeit. Und also man muss dazu sagen, das Konzept, was ich mir da jetzt gesucht habe, das kommt natürlich nur in Frage, weil ich sowieso nicht mehr so daran interessiert bin, auf breite Masse zu gehen. Das ist kein Ersatz für jemanden, also denke ich, keine Ahnung, kann auch mal jemand ausprobieren, so, ne? Aber das ist kein Ersatz für jemanden, der daran interessiert ist, so viele Leute wie möglich zu erreichen. Und ich finde es aber eben genau deshalb auch spannend, weil ich sowieso fasziniert bin von diesen Umdenkprozessen, die, glaube ich, in ganz vielen Bereichen jetzt stattfinden. Und sagt, lasst uns wegkommen von diesem Gedanken, dass Kontakte und Reichweite, ne, und Impact, was ja alles sehr vage Begriffe sind, die eigentlich keine Wertigkeit an sich haben, so, ne, wo die unheimlich hochgehängt sind und zumindest kaum jemand unter den Künstlern, die ich kenne, sich jemals fragt, ob sich das für ihn in irgendwas übersetzt, wovon er erstens leben kann und was dazu passt, wie er leben möchte. Also die meisten Leute nehmen das einfach so hin, dass eben der Wert eines Künstlers in Likes bemessen wird. Und es ist aber faktisch so, dass sich das gar nicht so direkt übersetzt. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Künstler, die haben dann einen oder zwei richtig große Spotify-Hits. Richtig große, ne? Die sind auf diesen ganzen Playlisten und haben unglaublich viele Zugriffe. Und dann gehen die ganz hoch motiviert auf Tournee, weil sie denken, dann habe ich ja ganz viele Fans. Und das stimmt einfach nicht. Und dann stehen die vor leeren Hallen, ne? Weil sich diese Reichweite eben nicht in Intensität überträgt. Das macht noch keine inbrünstigen, ernsthaften Fans, die eine tiefe Verbindung eingehen zu einem Künstler. Und ich finde das unheimlich spannend, davon wegzugehen und zu sagen, ich gehe auf Tiefe. Ich konzentriere mich, ich wende mich nicht komplett ab, das funktioniert auch nicht, aber ich verändere radikal meinen Fokus und konzentriere mich auf die wirklich tiefen Beziehungen zu den Leuten, die es wirklich ernst mit mir meinen.
Genau, es hat es ja auch immer gegeben. Also es ist jetzt heute nur wahrscheinlich einfach so, dass man von als großer, ja, wie soll man das jetzt sagen, Popkünstler, sie sind, machen eigentlich auch Pop, aber große Künstler, die wirklich Nummer eins in den Charts waren, aber eben keinen überzeugenden, keinen guten Live-Musiker waren. Und es gibt ja heute noch immer Hardcore-Bands, die ihre Publikum haben, die kaum jemand kennt außerhalb dieser Community, die aber immer noch von den Touren gut leben. Jetzt ist es halt eben im Netz andere Zugänge, andere Kanäle, aber dieses Phänomen hat es ja eigentlich immer gegeben. Aber wie gestaltet sich denn da jetzt eigentlich dieses die tiefere Beziehung zu ihrer Zielgruppe zu finden? Welche Ideen gibt es da eigentlich noch?
Also ich kann nur sagen, wie ich das sozusagen auf Patreon gestalte. Und ich bin ja, wie gesagt, da noch in einer Findungsphase. Aber es geht für mich schon unheimlich gut auf. Und also ich denke, was man noch dazu sagen muss, ist, dass ich ja eben nicht nur Musikerin bin, sondern in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren auch einfach sehr viel gesprungen bin zwischen den Kunstformen. Also ich habe dann als erstes nachdem wir uns da mit den Helden in die Pause begeben haben, die ja dann doch irgendwie keine Pause ist, habe ich erst mein Buch mit Tiergedichten geschrieben. Und dann habe ich aber doch wieder ein Soloalbum aufgenommen. Und dann habe ich ein zweites Soloalbum aufgenommen. Und dann haben gerade alle gesagt, wow, jetzt geht's irgendwie richtig los, jetzt musst du unbedingt ganz schnell ein drittes Soloalbum aufnehmen, weil jetzt ist der Boden bereitet sozusagen. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich jetzt autobiografisch schreiben möchte. Und ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass das für mich nicht mehr in Frage kommt. Ne? Also meine künstlerischen Entscheidungen dem auch einfach unterzuordnen, da so ein konsequentes Narrativ irgendwie zu stricken. So. Und das heißt, bei Patreon, die Leute wissen, dass sie von mir alles Mögliche kriegen. Also das ist wirklich nur was für Leute, die neugierig sind auf alles, was von mir so kommen könnte. Was natürlich auch Leute schon aussortiert. So. Das heißt, im Prinzip ist Patreon im Moment, wie ich das bespiele, eigentlich meine Werkstatt. Und die Leute kommen unheimlich nah ran. Also ich veröffentliche Zwischenschritte. Ich veröffentliche im Moment autobiografische Texte, die sehr, sehr offen sind und von denen ich zum Beispiel nicht weiß, ob sie ein Buch werden sollen. Ich habe den Verdacht, dass es ein Buch werden könnte und bin aber sehr glücklich sozusagen darüber, das in diesem etwas geschützteren Raum ausprobieren zu können. Und ich hole mir Feedback ein. Ich habe schon unheimlich viel gelernt für mein Schreiben, dadurch, dass die Patrons dann zum Beispiel in die Kommentare schreiben, was sie nicht verstanden haben, was ihnen für Informationen fehlen, ne, gefragt haben, wird das und das noch erklärt? Und dann sage ich, ja, das ist sehr gut, dass du es sagst, aber es kommt im nächsten Kapitel. Und so, und da ist ganz viel Austausch. So. Und dann gibt es natürlich auch noch Sachen, die mache ich extra nur für meine Patrons. Also da gibt's einen Buchclub, wo ich Bücher empfehle. die ich mag. Und dann empfehlen die Leute mir aber auch tatsächlich Bücher zurück. Und ein paar davon habe ich tatsächlich schon gelesen. Und also ich lasse die an so Zwischenschritten teilhaben. Und ich habe eben meinen Podcast. Also ich habe ja jetzt einen Podcast, wo ich mit anderen Künstlern übers Kunstmachen rede. Und den habe ich jetzt lange Zeit nur auf Patreon veröffentlicht. Und den kriegen die da. Und ab jetzt gibt es den dann zwar auch draußen. Also es gibt jetzt schon 5 Folgen auch draußen in der Welt. Salon Holofernes heißt der.
Genau. Und sehr gute Episode mit dem vom Deichkind. Ich glaube, es ist Porky. Ich bin mir nicht ganz sicher. Andreas Dresen, sehr schönes Interview. Gibt auf den Podcast-Plattformen auch noch immer zu wenig guten Kultur-Content. Frau Holofernes macht den ersten Schritt, aber wer sich dann noch berufen fühlt, hier von den Hörern mal ein bisschen was zu machen, da ist noch eine Menge Luft nach oben.
Ja, das ist schön, das freut mich sehr, weil ich höre solche Podcasts so gern und ich habe da bisher dann immer irgendwie im amerikanischen Raum gewildert. Ne? Also ich höre unheimlich viele so auch sehr, sehr spezifische Podcasts über das Schreiben, ne, von Schriftstellern für Schriftsteller und so. Und das gibt's noch nicht viel in Deutschland. Und das ist tatsächlich ein bisschen das, was ich machen wollte, ne, so ein groß angelegtes Forschungsprojekt über Kunst. Wie funktioniert Kunst so? Wie funktioniert das? Und vor allem spreche ich halt mit Leuten, deren Kunst ich nicht verstehe. Also, ne, Deichkind war jetzt noch nah dran an dem, was ich verstehe. Aber ich spreche halt auch mit Choreografen und bildenden Künstlern und so und gucke, dass ich ein bisschen wie Sendung mit der Maus für kunstinteressierte Erwachsene. Und das habe ich auch auf Patreon entwickelt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und jetzt bringe ich es raus. Aber die Patrons kriegen eben noch exklusive Folgen, die sozusagen eher in Richtung, wie so Teaching gehen. Ne? Also wo ich Fragen beantworte zu meinem Schreiben oder so.
Es gibt auch für diese neue Form auch noch wenig Vorbilder. Sie zitieren häufiger Amanda Plummer. Aber genau.
Vorbild, ja.
Ist ja übrigens auch nochmal, das muss man ihm wirklich lassen, Blixer Bargeld. Und die anschnürzenden Neubauten haben schon 2002 angefangen. Ich glaube, 7, 8, 9 Jahre, bevor die großen Crowdfunding-Plattformen kamen. Hat auch im Prinzip, finde ich, ein sehr interessantes Spätwerk dadurch entwickeln können. Aber es gibt halt noch wenige Vorbilder international, die so zeigen, wie man auch aus diesem, ist ja dann auch irgendwie eine Mühle, wenn man einfach irgendwie eine Rockband ist, muss man ein gewisses Label eben auch darstellen, gerade in Strukturen der klassischen Plattenfirma.
Ja.
Jetzt gibt es halt neue Möglichkeiten, aber da ist es die Frage, wo sich das hin entwickelt, welche spannenden Möglichkeiten es noch gibt. Haben Sie da auch mal irgendwie Überlegungen? Also ist Musik, Schrift, vielleicht auch nochmal grafisch irgendwie etwas zu entwickeln? Oder sind da so Talente, die wir noch nicht kannten von der Gute Tolle Fairness?
Gute Frage. Also ja, ich meine im Prinzip dieses, also ich habe natürlich immer schon geschrieben und ich habe auch immer gebloggt. Insofern ist jetzt dieses Prosa-Schreiben natürlich nicht ganz neu. Aber ich würde sagen, das ist gerade sozusagen das verborgene Ding, dass ich da so halb in der Öffentlichkeit, in einer sehr wohlwollenden Halböffentlichkeit vor mich hin entwickle. Und ich kann mir vorstellen, dass es immer größer, also immer einen größeren Stellenwert bei mir einnehmen wird, weil ja irgendwie Bücher waren meine erste Liebe, in Wirklichkeit noch vor der Musik. Also ich war so ein Kind, was, ne, die Spaghetti zur Stirn geführt hat, weil es nicht aufhören konnte zu lesen. Und es ist meiner Mutter hoch anzurechnen, dass sie das geduldet hat. Und das wird gerade sehr viel stärker. Und ich glaube, also ich habe im Moment keine besonders musiklastige Phase, einfach schon seit 2 Jahren ungefähr. Ich hatte fast so ein bisschen Liebeskummer mit der Musik, dass ich einfach das so überdrüssig war, ne, dieser ganzen Maschinerie. Und ich glaube, ich musste diesen Schritt jetzt erstmal machen und diese neue Freiheit auch verankern. Und jetzt merke ich eher, dass das wiederkommt. Also dass durch diese Freiheit, die da entsteht und diese Selbstbestimmtheit, da ne, so ein überreizter Muskel plötzlich irgendwie anfängt sich zu entspannen. Und also ich glaube, das nächste musikalische Projekt wird eins sein, was auch ohne, glaube ich, so Crowdfunding gar nicht funktionieren würde, nämlich meine liebsten Songs ins Deutsche zu übersetzen. Also Songs anderer Leute. Das ist so wie so ein heimliches seit über 10 Jahren. Und das kann man auf konventionellen Wege überhaupt nicht finanzieren, ne, weil man keinerlei GEMA dafür bekommt, keine Urheberrechte hat und es trotzdem total viel Geld kostet. Und das zeichnet sich jetzt so ein bisschen ab. Aber so ganz neue Kunstform, also ich glaube, da ist alles drin. Ich meine, ich habe ja jetzt schon Gedichte geschrieben und Alben aufgenommen und mal sehen, was noch kommt. Also tatsächlich interessiere ich mich auch immer mehr für so Online-Teaching-Formate, einfach weil ich das unheimlich gerne mitmache, konsumiere. Ne? Also ich mache einfach gerne solche Kurse und ich habe mir jetzt gerade den Kurs von David Sedaris runtergeladen, die Masterclass und so. Und das kann ich mir vorstellen, dass sich jetzt über Patreon ein bisschen sowas für mich entwickelt.
Also was bedeutet dieser Kurs von David Sedaris für Sie? Oder was ist das?
Ich habe noch nicht angefangen. Ich habe ihn mir nur gekauft. Das ist eine Masterclass zum Thema autobiografisches Schreiben.
Okay. Ja, es stellt sich natürlich die Frage, Künstler haben viele Talente. Was man davon irgendwie auch weitervermittelt irgendwo einer breiteren Bevölkerung. Also Musikerziehung live könnte ein Thema werden, kenne ich momentan auch relativ wenig. Gut.
Ja, ich meine, es gibt in Deutschland noch nicht viele Leute, die so Kreativitäts-Coaching im Prinzip machen. Ne? Und ich meine, ich habe mich immer schon auch dafür interessiert, wie Kreativität eben funktioniert und was die Bedingungen sind, die es Leuten leichter machen, und hatte ja teilweise durch diesen frühen Erfolg von Wir sind Helden sehr gute Bedingungen, aber dann auch teilweise sehr schwierige und hohen Druck, und habe da, glaube ich, einfach viel entwickelt, was sozusagen in die Kategorie Verteidigung gegen die dunklen Künste so fällt. Ne? Also dass ich habe früh gelernt, meine Kreativität sehr konsequent zu schützen gegen alles andere und ne, eben nicht blockiert zu sein durch Erwartungen und so. Und das ist einfach nur so eine Ahnung, weil ich da jetzt auch von meinen Patrons eben viel gefragt werde zu, dass ich da vielleicht was entwickelt, was irgendwann auch mehr Leuten zugänglich sein könnte. Also das ist ja das Wesen auch von Patreon, das finde ich noch wichtig zu sagen. Ne? Das heißt ja nicht, dass man seine Sachen nur noch auf Patreon veröffentlicht, sondern erstmal und nicht mehr alles dann rausgibt in die Welt, sondern entscheiden kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dort irgendwas entwickle, dann kann ich das ja immer noch auch raus in die Welt veröffentlichen. Ich brauche nur keinen Vorschuss mehr und keine Kooperationspartner und so, sondern kann das halt in Ruhe vor mich hin entwickeln.
Sicherlich, es gibt halt da sehr viele Möglichkeiten im Digitalen. Was mir immer nur so auch auffällt, jetzt gerade mit der fortschreitenden Digitalisierung, agiles Arbeiten sind so die Buzzwords, die dann kommen in der Wirtschaftswelt. Aber im Prinzip werden wir jetzt ja alle langsam aber sicher Künstler. Also wir brauchen unseren Laptop, wir brauchen da mehrere Plattformen, Bedingungen sind eher gering. Im Prinzip wird Kreativität auch für normale Berufe immer entscheidender.
Ja, klar. Also ich habe auch das Gefühl, dass eben bei meinem Podcast, dass dadurch sozusagen ja auch Leute ansprechen kann, zum Beispiel, die jetzt nicht im engeren Sinne kreativ arbeiten, sondern einfach nur kreativ arbeiten in dem, was sie tun. Also da sind die Grenzen natürlich sehr fließend so. Und Für mein Gefühl ist Kreativität sowieso ein Grundbedürfnis, ne? Ob man das jetzt irgendwie in der Gestaltung seines Gartens auslebt oder in der Art, wie man eben seinen Beruf gestaltet, seine Familie, das ist einfach ein menschliches Bedürfnis. Und ich glaube, der Vorteil von Künstlern ist, dass sie sehr früh sich damit beschäftigen müssen, mit Sachen, die eigentlich aber für alle Leute von Nutzen sind. Ne? Also wir sind einfach gezwungen, als Künstler uns damit auseinanderzusetzen, woher unsere Motivation kommt. Also wir müssen intrinsisch motiviert sein, weil die allermeisten Künstler überhaupt keine Aussicht haben, zum Beispiel da jemals irgendwie alleine von leben zu können. Wir müssen eine unheimliche Flexibilität entwickeln. Wir müssen lernen, unsere Kreativität gegen widrige Umstände irgendwie zu verteidigen. Wir müssen unheimlich, ja, einfach flexibel sein, was die Umstände angeht, unter denen wir arbeiten. Und ich glaube, viele Künstler entwickeln da einfach so ein Repertoire, ne, was um geistig beweglich zu bleiben und überhaupt beweglich zu bleiben und fokussiert zu bleiben. Man muss ja auch unglaublich klar in dem sein, was man wirklich machen will, weil man eben sonst von dieser Industrie auch wirklich so gründlich abgelenkt wird von seiner Hauptaufgabe, dass man keine Alben mehr machen kann.
Ja, beziehungsweise, das ist richtig, beziehungsweise liegt sie ja jetzt einfach auch schon in Scherben. In Deutschland gibt es, glaube ich, noch Sony, die relativ so dieses Konzept der alten klassischen Plattenfirma sind. Und dann war es das eigentlich auch. Das heißt, früher oder später geht alles so in den Weg in diese neuen Formen der Einnahmengenerierung und so, dass man halt auch eine vernünftig breite Kulturlandschaft hat. Wir müssen alle jetzt im Prinzip neue Wege begehen.
Das war total spannend. Also natürlich, ne, das meinte ich vorhin, das ist tragisch und traurig und man muss sich klar machen, dass wenn man eine Band mag, eine Indie-Band, und das ist eine Band, die ist auf dem Cover von Rolling Stone, dann muss man davon ausgehen, dass zwei von denen Taxi fahren und der dritte nächsten Monat aussteigt, weil er sich das nicht mehr leisten kann, auf Tour zu gehen, weil er dann seinen Job in der Werbeagentur verliert. So, ne? Also das sind einfach, die meisten Leute kostet das Geld, in ihren Bands zu bleiben. So. Also das ist einfach, das sind neue Bedingungen. Aber ich finde das auch, ich habe leicht reden, so, ne? Ich habe ja auch das, ich habe das ganze Tolle auch schon voll abbekommen und gehabt. Und ich bin jetzt 43 und ich mache das seit 20 Jahren. Insofern denke ich dann auch manchmal, wer soll denn das Neuland auch erschließen, auch für andere Leute, ne? Wenn nicht ich. Also natürlich nicht ich alleine, aber warum sollte ich das nicht machen, da jetzt rauszufinden, was eben noch geht? Und mir kommt sozusagen dieses konventionelle Business seit Jahren vor, wie so ein Rodeo auf Dinosauriern, ne? Also kurz vor dem Hagel, so, ne? Kurz vor dem Kometenhagel. Also man, alle versuchen am längsten oben zu bleiben und keiner sieht, dass das Tier ihnen irgendwie unter den Hintern krepiert.
Ich bin auch ein sehr intensiver Leser von Musikpresse, kann man ein bisschen albern finden. Frank Zappa über Musik zu schreiben ist wie zur Architektur zu tanzen. Aber ich lese es immer noch ganz gerne und die lassen natürlich auch die Künstlerszene so ein bisschen hängen, weil sie nur noch ihre alten Zielgruppen bedienen. Ich glaube 18 oder 19 stand mal in der ersten Jahreshälfte dieser beiden Jahre waren auf Rolling Stone nur Musiker über 70. Das hat mal einer durchgerechnet.
Und ja, das ist dazu, ne? Also mich stört es dann immer nicht, weil ich natürlich gerne ein Sonderheft über Elvis Costello haben möchte, so, ne? Also, aber es ist schon auffällig.
Es ist schon auffällig und es gibt halt auch immer noch, wird es ja immer gegeben haben, spannende junge Musiker und dass der Print da so ein bisschen an alten Zielgruppen hängen bleibt. Es ist ja auch auffällig, dass sie die Podcast-Entwicklung eben nicht so wirklich mitgenommen haben. Der Rolling Stone hat jetzt, glaube ich, ein paar aufgelegt, aber das ist noch viel Luft nach oben. Und Journalismus war, ja, ein Sonderheft über Elvis Costello ist gut und auch Neil Young ist wichtig und alles ist auch richtig, aber man kann auch mal versuchen, neue Wege zu gehen und auch neue Musiker vorzustellen.
Ja, also ich habe, ich muss sagen, seit dieser Corona-Krise bin ich so ein bisschen, sagen wir mal, forscheroptimistisch, was jetzt speziell Patreon angeht, aber ich meine damit so ein bisschen einen Überbegriff eigentlich, ne, für neue Wege. Vorher hätte ich noch gesagt, ich mache das jetzt einfach, weil ich es richtig finde. Wir haben über Jahre, ich wollte das 5 Jahre lang machen, ist nur heftig abgeraten worden. Von allen. So, ne? Also 5 Jahre lang wollte ich das machen. Alle haben mir gesagt, das wird in Deutschland nicht funktionieren. Ganz auch kluge Argumente, ne? Schlaue Argumente. Die Amerikaner ticken da anders. Die Amerikaner haben ein anderes Verhältnis zu ihren Künstlern. Die haben ein anderes Verhältnis zu Geld. Geld ist nicht so schambesetzt. Nach Geld fragen ist nicht so schambesetzt. Das hat alles total Sinn ergeben. Und am Schluss habe ich irgendwann gedacht, ich mache das jetzt, weil ich kann und weil ich will und weil ich mich zu Tode langweile mit dem, was ist. Und wenn ich das noch eine Runde mache, dann ist mein, ne, dann ist quasi mein musikalischer Funken auch tot. Und jetzt aber in dieser Zeit, wo sich das so zugespitzt hat, ne, mit dieser prekären Situation für die Künstler, erstens fragen mich natürlich unheimlich viele Freunde plötzlich danach. Und ich bin unglaublich froh, dass ich 5 Monate vorher damit angefangen habe und dass ich da jetzt schon diesen wunderschönen, geschützten Raum für mich habe und irgendwie aufgefangen bin. So, ne? Und ich habe das Gefühl, also so eine Krise ist ja immer auch eine Disruption, die sowas beschleunigen kann. Und jetzt plötzlich habe ich eben doch das Gefühl, dass ich denke, Moment mal, die Musikindustrie hat sich doch schon unglaublich oft und auch in gar nicht so langer Zeit komplett gewandelt. Ne? Wenn man jetzt so, ne, andere disruptive Events wie die Erfindung des Notendrucks mit einbezieht, so, ne, wo auch alle dachten, jetzt ist alles vorbei, jetzt können die Leute zu Hause eigene Musik spielen, sie werden nie wieder ins Konzert gehen, so, ne. Also es gab ja immer schon so große Veränderungen und jetzt denke ich so ein bisschen, warum eigentlich nicht sich eine neue Musikwelt vorstellen, wo nur die Fans, gar nicht die, sagen wir mal, nebenbei Konsumenten von Musik, sondern nur die Leute, die eben früher den Rolling Stone gelesen hätten, nur die Leute, die sich auf dem Schulhof inbrünstig irgendwelche Musik vorspielen, nur die, wenn da sich jetzt sozusagen das etablieren würde, dass jeder Musikfan oder Kunstfan, es kann ja auch eine andere Disziplin sein, jeder Kunstfan sich sozusagen auf 4 oder 3 oder 5 Lieblingskünstler einschießt oder, ne, erstmal und sagt, ich bin Unterstützer von dem und der und der und dem und dem und zahle monatlich jedem von denen eben zwischen 1 Dollar, Euro und ganz, ganz viel, wenn es Leute mit mehr Geld sind. Und dass das, warum sollte sich das nicht durchsetzen? Warum sollte das, ist ja eigentlich eine schönere Form, seine Kunstliebe auszudrücken, ne, in so einem Mini-Mäzenentum. Warum sollten nicht Musikfans plötzlich in Cafés sitzen oder auf Schulhöfen rumstehen und sagen, wen hast du in deinem, ne, Portfolio? Also wen unterstützt du?
Es ist eine intensivere Form von Beziehung. Es ist halt auch eine Möglichkeit, Kommunikation zu haben, auch tieferen Einblick. Ja, gerade diese Hardcore-Szene, die heute immer noch den Print liest im Musikjournalismus oder die extreme Festivalgänger sind, warum sollte es nicht klappen? Und klar, das hört man an vielen Ecken, wir sind nun digital, aber nach Corona werden es bedeutend mehr werden. Und es ist eben eine neue Form. Auch, es ist ja gar nicht mal so außergewöhnlich, das hat dem Renner auch mal sehr schön geschrieben, das ist ja praktisch eine Musikform so wie in den 20er Jahren, bevor die großen Plattenfirmen aufkamen, dass man einen Impresario hatte, der Meet and Greets mit Künstlern gemacht habe, aber auch die Konzerte organisiert haben. Es ist also jetzt nur so ein digitaler Mittelsmann und nicht einfach so ein Konzertimpresario wie in den 1920ern.
Ja, und das ist vor allem eben so, und das, weil dieses ganz normale Mäzenentum, ne, von einzelnen Gruppen, das gab es ja jetzt auch schon lange und viele Künstler sind ja dahin auch schon ausgewichen. Und das sind einfach sozusagen diese Corporate Sponsorship-Geschichten. Die haben ja den Platz eigentlich eingenommen. Ne? Das ist ja dann, dass jede Band, die sich auch, die eine totale Indie-Ästhetik hat, zum Beispiel, inzwischen aus der Not heraus dauernd auf irgendwelchen Jägermeisterbussen spielt, auf dem Dach. So, ne? Das ist einfach, das hat sich total durchgesetzt, weil das die einzigen Geldquellen noch sind. Und das ist ja auch eine Art von Mäzenentum, die ist aber natürlich sehr eng an Bedingungen geknüpft und an einen Image-Transfer und das muss man ja nicht wollen. Und es sind natürlich Großmäzene sozusagen, von denen man sich sehr abhängig macht. Und das Schöne ist ja aber, dass man sozusagen dieses Mini-Mäzenat über solche Konzepte wie Patreon jetzt zur Verfügung hat, wo man sich eben von einzelnen Leuten ja nicht so abhängig macht, sondern das ist ja ein Schwarm, der einen trägt. Und bei mir ist es zum Beispiel so, die Spanne ist unheimlich breit. Also ich habe tatsächlich verblüffend viele, mehr als ich dachte, auch wirklich sehr großzügige Unterstützer, ne, die die höchsten das Abo-Kategorien sozusagen abgeschlossen haben und dann aber natürlich viel mehr kleine. Und ich merke das jetzt schon, das ist wunderschön, dass man auch größere Summen von einigen Leuten kriegt, aber es hat natürlich einen Wert, wenn sich das auf sehr viele Schultern verteilt, ne, weil es dann einfach zuverlässiger ist. Also es ist einfach verlässlicher, dass ich jetzt weiß, wenn einer denkt, das finde ich irgendwie doch langweilig, was die hier macht, dann geht er halt wieder. Also die Leute können ja auch andauernd aussteigen. Ne? Die können ja, wann sie wollen, das auch wieder bleiben lassen. Und das ist total schön. Das ist einfach nochmal was anderes, ne, als sich von einzelnen Gönnern sozusagen abhängig zu machen.
Sie haben also eine breite, aber Sie haben auch große, stabile Finanzierer. Ja.
Genau. Also natürlich ist es noch ganz neu, ne? Das ist jetzt noch nicht, ich kann davon noch keine großen Sprünge machen.
Total toll. Das wird einfach auch ein paar, so wie es aller Anfang ist, ein bisschen schwer. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Hendefans. Es war wunderschön. Möchten Sie uns noch etwas sagen auf dem Weg in die Zukunft?
Also ich kann nur sagen, ich bin ja selbst Patronin von mehreren Künstlern. So, ne? Also von Amanda Palmer, die mein großes Vorbild ist und so ein bisschen die Königin des Crowdfundings. Und aber auch von MIA zum Beispiel und Kate Nash. Und das machen inzwischen sehr viel mehr Leute. Und Annie DiFranco und so. Und ich will erstens sagen, das kann man nicht nur über Patreon machen. Ich habe aus einer Bauchentscheidung heraus mich für diese entschieden, für diesen Anbieter. Es gibt in Deutschland auch Steady. Die machen das ähnlich. Die haben bisher noch einen größeren Schwerpunkt auf alternative Medien. Also die haben Krautreporter, ne? Die haben einfach, die haben Bildblog. Und ich bin da auch wiederum über Steady dann wiederum Unterstützerin von Medienformaten. Der Raoul Krauthausen, der ja auch in den Podcast kommt, ist auch dort. Ich kann nur sagen, das macht unheimlich Spaß. Und es ist für jemanden, der Kunst liebt wie ich, es ist unheimlich gut fürs Herz. Und es macht um ein Vielfaches mehr Spaß, als Konsument zu sein. Es ist eine ganz andere Rolle. Und es macht so viel intensivere Freude, sich in der Form mit jemandem zu verbinden, das kann ich jedem nur empfehlen. Und ich glaube, egal, was man für Kunst mag, es gibt inzwischen einfach viele Künstler, auch Blogger und Online-Comic-Zeichnerinnen und YouTuber, die Sprachlernvideos machen, ne, die auf diese Art und Weise sich finanzieren. Also sich da mal reinzudenken und zu gucken, ob man vielleicht jemanden findet, den man so adoptieren möchte, sozusagen. Ich kann es nur empfehlen.
Es kommt übrigens alles auch hier auf die Shownotes des Podcastes. Aber ich möchte noch jetzt noch am Abschluss einen kleinen Kulturtipp reinbringen.
Amanda Plummer ist vielleicht einigen bekannt, aber ich...
Sie heißt Amanda Palmer. Amanda Plummer ist die Schauspielerin aus Little Shop of Horrors, die ich auch sehr mag.
Das habe ich jetzt durchgehend falsch gesagt, oder?
Kann man noch
reinschneiden. Ja, das kriegen wir hin. Aber wunderbar, nur auf der anderen Seite, sie hatte auch ein schönes Side-Projekt mit Dresden Dolls und das ist relativ unbekannt. Und das würde ich auch noch gerne auf die Shownotes packen. Das sollte man sich mal wirklich anhören.
Ja, und dazu, weil Amanda Palmer ist ja inzwischen eine meiner engsten Freundinnen.
Ja.
Weil sich das so wundersam ergeben hat, dass die ja mich quasi ja adoptiert hat und Patreon gecoacht hat, obwohl, ne, sie war mein großes Vorbild, wenn wir uns kennengelernt, sie hat mich eigentlich unter ihre Fittiche genommen und hat meinen ganzen Patreon-Start durchgecoacht, alle meine Texte gelesen, mich wunderbar beraten und dadurch kann ich jetzt sagen, dass ich weiß, dass sie als nächstes wieder Dresden Dolls machen wird.
Das ist super.
Also das nächste große Projekt von Amanda Palmer ist wieder eine Dresden Dolls Tour und da werden sich, glaube ich, einige Leute sehr freuen, weil es ist grandioses Punk-Rock-Kabarett, das hat man so noch nicht gesehen. Also es ist eine völlig eigene Kategorie und wirklich hat eine totale Wucht und macht, glaube ich, vielen Leuten, also könnte vielen Leuten sehr viel mehr Spaß machen, als sie wissen.
Das wollte ich nur gesagt haben. Es ist wirklich auch schon in den Nullerjahren wirklich ein spannendes Projekt gewesen. Schön, dass es das nochmal wieder gibt. Ja. Wunderbar. Vielen Dank.
Ja, ich beschäftige mich ja mit zwei Blogs über die Zukunftsthemen Elektromobilität und autonomes Fahren. Also mein Blog heißt automatisiertesauto.de. Ja, und das andere elektroautovergleich.org. Und das Ganze gehört natürlich, wird eingeordnet in das Thema Mobilitätswende. Und das muss natürlich auch bei den Zukunftsmachern Thema sein, weil wir uns damit beschäftigen wollen, wo sich die Mobilität hinwendet. Ich habe jetzt erstmal einen Bericht, wo Agora Verkehrswende, das ist ein politischer Think Tank aus Berlin, über die Zukunftsmobilität spricht. Und dann erklärt uns Claudia Kämpfer auch mal ein bisschen mehr in dem Bereich, wo die Reise hingehen wird und warum wir Deutschen uns damit sehr schwer tun. Ja, erstmal so viel dazu. Bis gleich.
Damit an, dass wir zu viel Verkehr haben. Wir müssen versuchen, weniger Verkehr zu haben, ohne die Wirtschaft zu schädigen, ohne die Freiheit der Menschen einzuschränken, aber eben weniger Verkehr. Und der Verkehr, der stattfindet, der sollte in umweltverträglicheren Verkehrsträgern stattfinden, also weg von der Straße, hin zur Schiene, hin zur Wasserstraße. Und der motorisierte Verkehr, der heute stattfindet, womöglich, der sollte durch nicht motorisierten Verkehr ersetzt werden. Also zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, da kommen wir in die Stadtplanung. Wie machen wir eine Stadt lebbar? Wie machen wir das so, dass die Leute gerne zu Fuß gehen wollen, gerne Fahrrad fahren wollen? Welche neuen Mobilitätsdienstleistungen gibt's? Und wenn wir alles das durchdenken, dann bleibt noch immer ein Bedarf an motorisiertem Verkehr und da stellt sich dann die Frage, wie kriegen wir den technisch CO2-frei? Das heißt, welche Technologien und auch welche Energieträger? An all diesen Themen müssen wir arbeiten und das tun wir auch.
Doch welche Anreize müssten geschaffen werden, um den Autoverkehr zu minimieren?
Einmal gibt es ja Verkehre, die will eigentlich keiner, sondern die muss man machen. Also wer fährt schon gern zur Arbeit? Telearbeiten zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Oder es gibt viele Güterverkehre, die passieren deshalb, weil die Lastwagen einfach nicht voll ausgenutzt sind. Wenn man bessere Logistik einführt, wenn man schlauere Methoden einführt, wie Firmen sich organisieren, dann kann man weniger Lastwagen mit dem gleichen Verkehrsvolumen losschicken und so weiter. Es gibt also Methoden, weniger Verkehr zu haben, ohne ansonsten die Wirtschaft zu schädigen.
So, und jetzt kommt noch mal eine lange Strecke von Claudia Kämpfer, der Energieökonomin des DEWs aus Berlin, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, so die Top-Liga der deutschen Ökonomen bei Aspekte. Und sie wird, erklärt Herr Jutschück vom ZDF, die besondere deutsche Situation. Die große Nähe zum Auto, und die Zahl kam wohl nicht vor, aber es macht 26% vom Exportvolumen in Deutschland aus. Wenn man alles zurechnet an Arbeitsplätzen im Maschinenbau, dann kommt man auf 5 Millionen bei einer Erwerbsbevölkerung von 39. Das sind alles so die Zahlen, die Deutschland ausmachen, und das ist eben auch unser traditionelles ökonomisches, kulturelles Erbe. Und deswegen tun wir uns mit dem Abschwingen vom Auto sehr schwer.
Und das erklärt sie jetzt nochmal genauer.
In den letzten Jahren, sagen wir mal bis auf die letzten 2 Jahre, wo so ein bisschen ein Brandbeschleuniger reinkam, gefühlt, nicht viel passiert. Sie haben gesagt, der ÖPNV wurde sogar abgebaut. Also wenn wir nach Dänemark gucken, in die Niederlande, da werden Konzepte ausprobiert, da wird geforscht, da gibt es Fahrradstädte. Das gibt es bei uns alles nicht. Woran hapert es denn in Deutschland?
Ja, wir haben eine sehr enge Verzahnung von der Automobilindustrie in die Politik. Es ist ja nicht nur seit 20 Jahren nichts passiert, es ist sogar seit 40 Jahren nichts passiert. Ich gehöre auch dem Sachverständigenrat für Umweltfragen an hier in Berlin. Und da gibt es eine Studie von 1973, Auto und Umwelt heißt die. Da steht im Prinzip schon alles drin, was wir heute diskutieren. Und wenn man das anschaut, dann sieht man wirklich, dass man zumindest die letzten 20 Jahre komplett verschlafen hat. Man hat dann auch die ganzen Warnungen, die es seitdem gibt, aus dem Wind geschlagen und ist wirklich nicht umgesetzt. Und das liegt auch wirklich daran, dass die Politik sehr eng verzahnt ist, dass man sich da nicht wirklich was zutraut. Und die Verkehrswende bleibt einfach völlig aus. Und so kann es nicht weitergehen.
Sie sagen verzahnt mit der Autoindustrie vor allem. Ne?
Die Verzahnung mit der Autoindustrie ist sehr, sehr stark. Und die Autoindustrie war jetzt nicht wirklich die Branche, die da als Vorreiter nach vorne geht. Das erinnert mich immer an die Energiewirtschaft vor 20 Jahren. Man denkt, man hat ein trügerisches Gefühl der Unangreifbarkeit. Man denkt, das geht immer so weiter und merkt gar nicht, dass man schon längst von der Zukunft überholt wird. Und das passiert derzeit. Und da muss die Politik auch gegensteuern.
Auf der anderen Seite scheint das ja in Deutschland nicht nur ein politisches, sondern auch ein eine Mentalitätsherausforderung zu sein. Ich will es gar nicht Problem nennen. Wir Deutschen tun uns irgendwie schwer, also neue Mobilitätskonzepte umzusetzen, überhaupt aufs eigene Auto zu verzichten. Wenn hier jemand das Wort Tempolimit in den Raum wirft, bricht ja schon ein verbaler Krieg aus. Also warum tun wir Deutschen uns im Kopf auch so schwer damit?
Ja, wir haben eine kulturhistorische Vergangenheit auch mit dem Automobil. Das ist auch verständlich. Es war ein Freiheitsbegriff. Auch damals das Bauhaus, die autogerechte Stadt wurde eingeführt. Damals hat man so einen Fortschritt verbunden. Auch Kreativität, auch eine Kultur. Und das hat sich ja völlig überholt. Aber man hat immer noch das Bedürfnis, auch individuell mobil zu sein. Aber es bedarf eben keines eigenen Fahrzeuges mehr, sondern man kann ja auch mobil sein, entweder mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit dem Schienenverkehr, ÖPNV oder eben ein Ridesharing, ein elektrisches Fahrzeug, was mich auch von A nach B bringt. Und das ist dann anders. Aber wichtig ist ja, und die jüngeren Menschen tun das ja heute schon, man sieht es ja auch in Berlin, andere in Großstädten, wo es ermöglicht wird. In dem Moment, wo auch Alternativen da sind, steigt man auch um. Wenn Sie ein preiswertes ÖPNV-Ticket haben, was zum Beispiel 1 Euro am Tag kostet, da schaffen Sie sich kein eigenes Fahrzeug mehr an, was doppelt so teuer ist. Und dann, wenn die Kostenwahrheit stärker da ist, dann steigt man auch um.
Wir brauchen den Wandel, haben Sie selber auch im Beitrag gerade gesagt, von der autogerechten zur menschengerechten Stadt. Dieses Schlagwort hat man schon öfter gehört, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Was genau bedeutet das? Also wir haben ja auch gerade dieses Chaos beschrieben mit E-Rollern und Fußgängern und Autofahrern und Radfahrern. Wie kriegt man da eine menschengerechte Stadt hin? Wer ist denn der Mensch, der da gemeint ist?
Ja, der Mensch, wir alle, die wieder in den Vordergrund gehören. Wenn wir uns Aufnahmen anschauen aus dem 19. Jahrhundert, die Fifth Avenue in New York, Osterparade, wo damals die Menschen auf den Straßen waren. Wenn Sie sich alte Aufnahmen anschauen, wo die Ballungszentren bevölkert waren von Menschen, da geht es um Grünräume, da geht es um Fahrradstraßen, die man sich teilt, der Fußgängerweg, der gestärkt wird. Im Moment ist alles ausgerichtet auf den Autoverkehr, damit er fließt. Alle Straßenverkehrsordnungen, alle Vorgaben sind allein auf den Autoverkehr ausgerichtet. Sie können ja noch nicht mal eine Fahrradstraße einführen, ohne dass Sie das begründen müssen, warum es jetzt vielleicht den Autoverkehr behindert. Das muss man genau umkehren. Es muss der Mensch in den Vordergrund. Die menschengerechte Stadt heißt mehr Fußverkehr, mehr Mobilitätsdienstleistungen, mehr gesunden Verkehr. Es ist ja auch gesünder, wenn wir uns bewegen mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Und das muss in den Vordergrund. Da muss man alle Verordnungen auch abschaffen. Nicht den Parkraum stärken, nicht das Auto stärken. Das ist ja ohnehin ein Wahnsinn, sondern wirklich den Menschen in den Vordergrund rücken. Wir würden so viel Raum schaffen, wenn wir die Parkplätze allein abschaffen. Eine Fläche so groß wie das Saarland, wo wir nur Parkplätze in Deutschland zur Verfügung stellen. Wenn wir das mit Grünflächen ersetzen würden oder wenn wir es durch Fahrradflächen, Menschenflächen ersetzen würden, hätten wir so tolle Lebensräume und da müssen wir hin.
Ja, da gibt es natürlich ein großes Mobilitätsunternehmen, was auch noch eine Rolle spielt und das ist die Bahn. Wo steht die heute, wenn man sich ihre Umweltbilanz anhört? Wir hören uns einmal den Sprecher des Verkehrsclubs Deutschlands dazu an, der bei Phoenix dazu sich geäußert hat.
Was ist denn tatsächlich die Bahn heute schon? Die Bahn ist heute die umweltfreundliche Alternative zum Auto und erst recht zum Flugverkehr. Das heißt, auf der mittleren und langen Distanz sind Reisende immer deutlich umweltfreundlicher unterwegs. Beispielsweise mit dem Flugverkehr ist das mindestens Faktor 12, den die Reisenden an CO2 sparen. Wenn wir gucken, wo wir mit den Klimazielen gerade im Verkehr stehen, da haben wir hier den besonderen Fall, der Verkehrssektor hat heute noch genauso viele Emissionen wie 1992. Da sind wir in Deutschland überhaupt nicht vorangekommen. Deswegen macht es absolut Sinn, vor allem die heute schon effizienten Verkehrsmittel wie die Bahn und im Nahbereich ist es natürlich das Fahrrad und der Fußverkehr zu stärken und die Menschen Alternativen zum Auto und auch zum Flugzeug zu bieten.
Ja, wo stehen wir heute? So, wenn wir uns das, jetzt haben wir so das Problem mal ein bisschen erschlagen und erklärt bekommen. Momentan läuft vieles auf die ersten Mobilitäts-Apps und Plattformen hinaus, die jetzt in Berlin zum Beispiel eine Rolle spielen. Also momentan fokussieren wir uns mit diesem ganzen Mobilitätswende-Team eben immer noch auf Großstädte, unter anderem auch Berlin. Die großen Carsharing oder Share Now, Share Fahrrad, Share irgendwas sind in den Großstädten und es bündelt sich immer mehr zu den ersten großen Mobilitätsplattformen, so dass man komfortabel einfach eine App in Berlin hat und seine gesamten Mobilitätsbedürfnisse über diese App abbilden kann. Da geht's jetzt konkret hin. Ich habe hier ein Interview mit Dieter Janicek, dem Verkehrspolitiker der Grünen, bei meiner Podcast-Reihe Die Zukunftsmobilisten geführt. In Berlin, also im politischen Berlin, im Bundestag wird da eben auch schon diskutiert, wie diese Plattformen gesellschaftlich ausgestaltet werden sollen. Also, dass sie Mindestlöhne haben oder dass man eine Sozialstaffelung in den Preisen hat. All diese Themen werden jetzt eben diskutiert und das ist ein bisschen der aktuelle Aufschlag der Mobilitätswende.
Überlegt, wir brauchen eine Plattform, wir brauchen Orte, wo die Dinge kompakt sind, einfach zu finden sind. Wir haben die ersten, neumodisches Wort, Mobilität-Hubs. Die haben wir in Berlin da, einer zum Beispiel im Rücken des S- und U-Bahnhofs Schönhauser Allee, wo die Dinge zusammenstehen. Also da kann ich mir ein Auto mieten, da kann ich mir ein Fahrrad mieten, da kann ich mir auch jetzt einen von den neuen Rollern mieten, den E-Rollern mieten. Also ich kann, und ich kann zur U-Bahn oder zur S-Bahn gehen. Also ich habe die Dinge kompakt da. Und wir haben das passend dazu eine App entwickelt, die heißt Yelby, kommt vom berlinischen Yelp. Und diese App ist so, dass sie die Dinge miteinander verbindet. Also Sie wollen von A nach B und dann geben Sie das in diese App ein und dann sagt die App, ja, da gehen wir zum nächsten U-Bahnhof, der ist 100 Schritte in die Richtung. Dann fährst du 2 Stationen, dann steigst du um, nimmst vielleicht nochmal ein Stück die S-Bahn und da würde ich...
So, wir haben jetzt einmal die allgemeinen Themen gehört und jetzt eben konkret, wie das in Großstädten gerade jetzt 2019 bewältigt wird, eben mit den Kommentaren von der Pressesprecherin der BVG, das war eben der letzte Einspieler. Ja, schauen wir mal, es bleibt viel zu bewegen, vieles ist in Bewegung, die Plattformen bilden sich und irgendwann werden da auch autonome Fahrzeuge, also die besagten Roboter-Taxis, eingebunden werden müssen. Aber schauen wir erstmal. Ja, in diesem Beitrag verknüpfe ich mal 2 der großen Zukunftsthemen, sie sind ja auch schon teilweise in der Gegenwart angekommen, miteinander. Was leistet die Digitalisierung für die Nachhaltigkeit? Was kann die Nachhaltigkeit für die Digitalisierung leisten? Und umgekehrt. Wir hören uns einmal erstmal Dieter Janicek an. Mit dem habe ich mal übrigens ein Interview für die Zukunftsmobilisten geführt. Das ist ein sehr spannendes Interview geworden. Und er hat ein bisschen seine Vorstellung erzählt, wie er die selbstfahrenden Shuttles, automatisierten Shuttles in den Verkehr einbringen will. Das kann ich nur empfehlen. Einfach mal googeln, Zukunftsmobilisten, Dieter Janicek. Ja, aber fangen wir erstmal an. Er stellt uns einmal auf der Republika dar, was die Digitalisierung für die Nachhaltigkeit bedeuten könnte, die Potenziale, aber es bislang auch noch nicht wirklich zu einem besseren Umweltschutz oder besseren Nachhaltigkeitswirkung gekommen.
Klimakrise bewältigen will und digitale Transformation, dann braucht man Bündnisse, dann braucht man Diskurs. Und deswegen ist der Ansatz hier so ein bisschen Politik und Wissenschaft im Dialog, vielleicht auch in der Kontroverse, werden wir sehen. Und ich mache jetzt hier den Einstieg von Seiten der Politik. Mein Name ist nochmal Dieter Janicek, komme aus München, bin nicht nur im Digitalausschuss, Wirtschaftsausschuss und der Enquete Künstliche Intelligenz, sondern ich mache seit vielen Jahren das Thema ökologische Transformation auch bei uns in der Bundestagsfraktion darüber hinaus und habe vor einem Jahr circa ein Papier geschrieben mit einigen Kollegen der Fraktion, das kann man nachlesen unter ökodigital.de. Da haben wir versucht, als Grüne mal vorzulegen, was das eigentlich bedeutet mit der Digitalisierung für die Klimakrise, für Nachhaltigkeit und wie man das wenden kann ins Positive. Denn Grundaussage Nummer eins ist, so wie es momentan läuft, läuft das nicht ins Positive. Die Digitalisierung ist eben kein Ansatz momentan für mehr Nachhaltigkeit. Sie ist in erster Linie ein Ansatz momentan für mehr Konsum und für letztlich, wenn man es mal drastisch formuliert, eine Brutalisierung des Kapitalismus in der Form von Monopolsteuerung in vielen Feldern auf der einen Seite. Aber Herr Mayer, Sie haben es auch beschrieben, natürlich ist die Chance auch da, über kooperative Modelle, über eine Steuerung dahin zu kommen, was zum Teil ja auch schon passiert, wenn man zum Beispiel in Entwicklungsstaaten nach Afrika schaut, wo man sich auch von unten nach oben organisieren kann oder in Deutschland schön gesagt das genossenschaftliche Denken. Wir haben momentan zwei epochale Brüche. Das eine muss ich hier auf der Republika nicht erzählen, das ist der Wandel vom Analogen ins Digitale. Da sind wir mittendrin, der ist nicht abgeschlossen, die Hälfte der Weltbevölkerung ist noch gar nicht richtig dabei. Aber bei uns ist es die Perspektive in einer alternden Gesellschaft. Und das Zweite ist, wenn man es negativ sieht, ist die Klimakrise, die drastische Auswirkungen haben wird. Da ist die Wissenschaft ganz klar und deswegen ist ja auch Fridays for Future auch hier auf der Republika. Wenn man es ins Positive wendet, würde man sagen, das ist jetzt die Ära der Nachhaltigkeit, die kommt. Wir sind da nicht heute. Wir sind da nicht. Das ist momentan die Ausgangslage. Aber wenn wir beides verbinden könnten, die Potenziale der Digitalisierung, Innovation durch Daten, und zwar positive Innovation, nicht Bullshit-Bingo. Das autonome Auto ist erstmal noch keine Innovation, denn wenn ich damit zu mir in München zum Oktoberfest fahren kann, was jeder macht und betrunken macht und zurückfährt, dann ist für die Nachhaltigkeit erstmal nichts gewonnen. Also es braucht immer Ordnung und Rahmen. Fange ich vielleicht mal an beim Thema Verkehr. Wenn die Mobilität einfach digital organisiert wird, dann gibt es möglicherweise mehr Verkehr. Dann gibt es vielleicht coole Smart-City-Apps, die den Parkraum neu organisieren in der Stadt Berlin, damit jeder seinen Parkplatz findet. Aber es gibt deswegen nicht weniger Verkehrslärm, es gibt deswegen nicht weniger CO2-Ausstoß. Also am Ende ist das, was erzählt worden ist über Jahre durch die Digitalisierung von vielen auch ökonomischen Interessenvertretern, eine Chimäre. Also die Technologie alleine bringt noch keinen Wandel, sie bringt nur dann einen Wandel, wenn wir sie einordnen. Und deswegen begrüße ich das ausdrücklich, dass die Bundesumweltministerin morgen auch Thesen vorlegt. Ich hoffe, da kommt was. Wir fordern das ja als Grüne auch schon länger ein. Wir haben auch mal gefragt, wer arbeitet. Letzte Woche habe ich erst gefragt, wer arbeitet eigentlich in den Ministerien zwischen den Silos zusammen. Ja, das ist ja das Problem, das wir nicht nur in Deutschland haben. Die einen machen Nachhaltigkeit, die anderen machen Digitalisierung. War hier auf der Republika ehrlich gesagt auch lange Jahre so. Heute haben wir drei Panels hintereinander jetzt zu diesem Thema am Nachmittag. Das ist toll, das ist ein Fortschritt. Es gab die Bits und Bäume. Nun, die Antwort der Ministerien war im Wesentlichen, ich sag's mal so, nicht so viele. Ja, nicht so viele Leute machen das bisher, die es zwischen den Silos denken. Aber ich nehme das jetzt mal als Sprung nach vorne, der ab morgen passieren wird, dass hier auch Regierungshandeln heißt, man muss das zusammenführen. Denn eine Digitalisierung, die nicht darauf setzt, die Innovation mit Nachhaltigkeit zu wecken, die wird keine innovative Digitalisierung sein, sondern die wird mit Monopolstellungen, mit Brutalisierung des Konsumdenkens, mit einer Überwachungsstruktur, die angelegt ist, vieles, vieles negativ machen. Also, dieses Spannungsfeld haben wir heute zu bieten. Jetzt habe ich noch ein paar Folien mitgebracht, um mal ein bisschen eine Einschätzung der Bevölkerung. Ich hoffe, das funktioniert. Funktioniert nicht. Gut. Also die Frage ist einfach, wo stehen wir heute in den verschiedenen Konsumdenkmustern und natürlich in den Sektoren. Ich habe es ja versucht, ein bisschen nochmal zu schildern. In der Mobilität kommt es eben darauf an, dass wir Mobilität so organisieren, dass alle Verkehrsträger gleichberechtigt sind, dass ich alle Datenträger, Mappings, Institutionen dazu zwinge, dass sie ihre Daten tauschen und ich am Ende eben nicht die autogerechte Mobilität als einziges Ziel habe, sondern dass ich das hier eben als Grundlage habe. Und das sind die 17 SDGs der Vereinten Nationen. Und da ist eben die Frage, wie heute Wohlstand ausschaut und Fortschritt, eine ganz andere, als sie oft in der Industrie definiert wird. Da geht es nämlich nicht um das BIP, sondern da geht es um solche Sachen wie keine Armut, kein Hunger, saubere Energie, und viele andere Dinge mehr, die wir brauchen, um eine lebenswerte Zukunft überhaupt noch zu haben. Und die 20er Jahre, das nächste Jahrzehnt, werden entscheiden, ob wir das hinkriegen. Und in dem Kontext muss ich eben auch die Digitalisierung einordnen und ich muss es von der Mobilität über die Agrarwirtschaft, da ist auch die Frage, kauft mir jetzt der Monsanto alle Daten weg oder schaffe ich es, dass ich durch eine bessere Erdbeobachtung den Humusboden anders einordnen kann, dass ich ermächtige Kleinbauern, sich zu wehren, eigene Strukturen zu bilden, dass ich das Direktmarketing dann auch einer Landwirtschaft, die hoffentlich auf deutlich geringerer Fleischbasierung ist, voranzutreiben. Diese Sektoren, die müssen wir betrachten. In der Industrie ist es das Gleiche. Das Stichwort Industrie 4.0, ich mache ja Wirtschaft seit vielen Jahren, ist zwar das Stichwort zu sagen, wir werden effizienter, wir werden automatisierter. Das ist erstmal keine schlechte Perspektive. Ich glaube, man muss auch keine Angst haben vom Verlust von Arbeit, weil wir werden in Zukunft immer noch Arbeit haben. Und wenn Robotik uns helfen wird, Arbeit zu erledigen und vielleicht kreativere Arbeit zu ermöglichen, ist das auch eine positive Perspektive. Aber am Ende ist es das Gleiche wie immer, wenn es alles auf Rebound rausläuft, das heißt, die Industrie wird effizienter, sie exportiert mehr und unser einziges Ziel in unserer Wirtschaftsvorstellung, die wir heute haben und wer gestern Abend Anne Will angeschaut hat, die Diskussion zur CO2-Bepreisung, da war das ja wieder da. Die einen sagen, wir bräuchten gerechte Preise, damit sich das endlich abbildet, was die Wirtschaft an Folgekosten hat und das ist bei der Digitalisierung eben das Gleiche, das Auffressen von Ressourcen, was wir haben werden im Jahre 2030 nach manchen Prognosen bis zu 8% des CO2-Footprints weltweit durch das Internet. Deswegen werden wir die Leute nicht zwingen, dass sie kein Netflix mehr schauen. Keine Angst, das wird nicht unsere Forderung sein. Aber wir müssen darauf eingehen, wir müssen Strategien haben, sowohl in der Hardware als auch in der Steuerung von Verbräuchen, das hinzukriegen. Gut, ich belasse es erstmal so, das wäre jetzt mein Input und jetzt freue ich mich auf die Response vom Uwe. Danke.
Herr Dieter, ganz...
So, in dieses Themenfeld der Nachhaltigkeit kommen wir jetzt ein bisschen differenzierter ein. Wir hören einen Berliner Nachhaltigkeitsforscher zu den Potenzialen, wenn man das auf die einzelnen Sektoren, Verkehr, Landwirtschaft und so weiter mal runterbricht. Was kann die Digitalisierung hier leisten?
Ja, ich glaube, da muss man sehr differenziert in die einzelnen Sektoren reinschauen. Was kann im Bereich Landwirtschaft mit dem Thema Precision Farming, was kann im Bereich Energiewende, ne, Thema smarte Netze, was kann im Bereich Verkehr da wirklich an Chancen realisiert werden, aber wo liegen auch Risiken? Ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Also ich sehe vor allen Dingen im Verkehrsbereich einerseits große Chancen. Hier kann eine Digitalisierung gerade des ÖPNVs, eine smarte Vernetzung verschiedener lokaler Verkehrsmittel, vom Fahrrad über die U-Bahn, Straßenbahn und so weiter, zu einer Komfort- und Effizienzsteigerung führen, die dann das Auto in den Schatten stellt. Andererseits gibt es aber diese Debatte um selbstfahrende Autos beispielsweise oder auch um alleine Free-Floating-Carsharing-Systeme. Viele Leute sagen, ich schaffe mein Auto jetzt nicht ab, aber ich nutze trotzdem Carsharing, gar nicht mehr aus ökologischen Gründen, sondern weil es halt so wunderbar bequem ist. Das geht dann eher mit einer Steigerung des privaten Automobilverkehrs einher. Also hier müssen wir ganz klar steuern, ne? Dass wir die Chancen bei einer intelligenten Vernetzung von öffentlichen Verkehrsträgern auch nutzen und zugleich das Auto, in dem Fall, egal ob selbstfahrend oder nicht, zunehmend unattraktiv machen. Also Digitalisierung alleine wird es nicht bringen, sondern es braucht flankierend politische Maßnahmen und auch nachhaltige Konsummuster, um die Potenziale, die in der Digitalisierung liegen, auch zu realisieren. Es gibt eine riesige Debatte darüber, dass die Digitalisierung im Industriebereich zu massiven Arbeitsplatzverlusten führt. Manche Studien aus Amerika gehen sogar davon aus, dass bis zu 50% der Arbeitsplätze in den nächsten Jahrzehnten wegfallen könnten. Das sind übrigens auch nicht nur die ganz gering qualifizierten Arbeitsplätze, die da angeblich wegfallen sollten, sondern auch die mittelqualifizierten, weil eben gerade intelligentere Tätigkeiten im mittleren Management zunehmend durch Automatisierung ersetzt werden können. Genau, aber was dort nicht einfließt in diese Berechnung, ist, dass das eigentlich eine sehr, sehr alte Debatte ist. Also wir haben schon die Lüditen, die Maschinenstürmer, die haben schon gesagt, oh, die Maschinen kommen und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ja, aber was ist passiert? Es hat einfach insgesamt ein Output-Wachstum gegeben und damit wurden neue Arbeitsplätze an anderer Stelle geschaffen. Und genauso, denke ich, wird es im Digitalisierungsbereich auch sein. Also die Computer haben natürlich Sekretäre und Sekretärinnen ersetzt in den letzten Jahrzehnten, aber es sind neue Jobs an anderer Stelle entstanden. Und insofern sehe ich auch im Bereich Industrie die ganze Diskussion mit Industrie 4.0, um das Internet of Things, wo also sogenannte Smart Factories 30-40% Performance-Steigerungen realisieren sollen. Und zwar sowohl auf der Ressourcenseite als auch bei Arbeitsproduktivität und Kapitalproduktivität. Ja, das wird Möglichkeit schaffen für neues Outputwachstum. Was machen diese Firmen dann? Die können die Produkte billiger anbieten, die können sich gegenüber die Wettbewerber durchsetzen und dann wird mehr verkauft. Und so entstehen auch wieder mehr Arbeitsplätze. Ja, das ist das Erstaunliche. Eigentlich müsste man schon sagen, wir sind in diesem Hamsterrad einer ewigen Beschleunigung drin. Ja, immer mehr Konsum in immer weniger Zeiteinheit. Ist ja auch belegt, dass viele Menschen Sachen kaufen, die sie niemals richtig nutzen. Kleidung etwa, ja, 30-40% der Klamotten, die wir im Schnitt kaufen, werden gar nicht wirklich häufig getragen. Oder werden gar umgetauscht oder ähnliches. Das ist eine große Werbe- und Marketingmaschinerie, die sich halt einfallen lässt, wie sie uns trotzdem zum Kauf verführt, ohne dass wir es dann noch hinreichend nutzen können. Insofern wäre auch hier für die eigene Lebenszufriedenheit wäre eine Entschleunigung gerade des Konsums sinnvoll, dass man halt sagt, man kauft weniger und kann das dann richtig nutzen, kann dann richtig auch mit den Dingen noch verschmelzen und die sich anverwandeln. Ja.
So, das muss faktisch ja irgendwo immer eine Perspektive in dieser Podcast-Reihe bleiben. Was ist nachhaltig? Was ist digital? Welche Schnittmengen gibt es? Ja, das sind die großen Themen unserer Zeit. Wir schauen das uns einmal an. Bis gleich. Tschüss.
Ja, Autotune im Hip-Hop oder auch in der Musik allgemein. Es laufen fast kaum noch Produktionen seit Mitte 2000er, wo nicht Autotune in der Sprache eingesetzt wird. Und der Effekt, es ist eigentlich nur ein simpler Softwarebefehl, der die Sprache ein bisschen glättet, ist gravierend in der modernen Musik geworden. Man kann das verstehen, wie man will, aber auch, also es geht halt dann einfach eine, so eine Brüchigkeit der Stimme weg. Ich bin ja eher so ein Freund der 70er Jahre Musik. Da sind auch deutlich noch andere, die singen teilweise auch schlimm. Aber wir hören uns das einfach mal an, was der Effekt mit der Sprache macht. Und hier nehmen wir einen der bekannten deutschen Rapper, Kollega, wie er mit und ohne denkt. Und ja, wir schauen uns das einfach einmal an.
Da klingt. Ole, zieh den Rucksack aus,
wenn du mit mir redest. Ole. Ey, guck mal, deine Kricklich an den Boss, sie ist wie die Freiheitsstatue, ich geh ihr durch den Kopf.
Dieses Leben macht den Kopf kaputt, wie ein Shotgun-Shot.
Fahren in Maybach, spendiere meinen Girls Abendkleider von Star-Designern und
Arriba, Arriba, Habibi, mach Lila, ich steh an der
So, und jetzt hören wir einmal den Hip-Hop-Produzenten Snitch, wie der Künstler, wie der Meister die Musiker im Prinzip mit Autotune verändert. Es ist im Prinzip ein kleiner, so unbescheidener Befehl, aber Autotune vermacht die Stimme einfach viel kompakter, klarer und brüchiger. Ich finde, es ist ein schwieriges Phänomen, weil das die Sprache dann praktisch wie ein Musikinstrument wird. Aber man kann nichts machen. Es ist sicherlich auch das Alter. Andere Hörer und jüngere Hörer wachsen eben auch damit auf. Aber wir hören uns das jetzt einfach an, wie der Meister im Prinzip aus einer Rohfassung. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Rohfassung hört sich auch ein bisschen nach Schulweb an, zu einer wirklich professionell remasterten Produktion kommt.
Also es ist so Cubase-interne Melodyne sozusagen und damit korrigiere ich ganz viel und setze es auch so stark ein, dass es dann so richtig diesen Autotune-Effekt hat. Ich habe jetzt hier ein Beispiel, einen Song von einem meiner Künstler, Kayo. Ninja Handel heißt er. Und da habe ich jetzt einmal einen Hook unbearbeitet, ganz bisschen Autotune ist jetzt schon drauf. Und dann zeige ich euch einmal, wie ich das kurz mache und wie das dann am Ende klingt. Ich spiele einmal kurz die Hook an.
Wir sind Löwen und jagen das Fleisch, der hungrig zu allem bereit. Wie das Böse im Dunkeln erscheint, trau besser kein, ich seh dein Feind. Die Sonne geht unter, wir machen Geld, so wie ein Ninja, der handelt schnell. Rauben die Uhren und dann...
Man weiß, wo er hin will, aber die Töne sind auf jeden Fall jetzt noch ganz für Spur, die ich bearbeiten möchte. Klicke ich mir einmal doppelt drauf, öffne sie mir. Ist jetzt schon selektiert, aber gehe eigentlich hier in dem Bereich auf die Vari Audio Pitch Warp Funktion. Und da werden mir auch die Töne schon angezeigt. Und da sehe ich auch gleich so, wow, das ist jetzt nicht so, wie ich das haben möchte. Ich kann mir die Töne, die ich geändert haben möchte, ziehe ich mir dann einfach auf die richtige Tonhöhe. Zum Beispiel jetzt hier auf das E. Ich kann mir dann die ganzen selektieren, weil die rutschen teilweise zwischen den Tönen einfach so ein bisschen hin und her, sind nicht genau drauf. Dann gehe ich auf die Tonhöhe-Quantisierung und kann sagen, wie sehr er sie mir auf den Ton quantisieren soll. Das mache ich jetzt mal ganz stark. Und in Tonhöhe-Ausrichtung auch, dass diese Phrasierung so alles schön glatt gebügelt wird, damit das richtig mechanisch klingt und wir den bekannten und geilen Autotune-Effekt haben. Hören wir jetzt einmal kurz rein.
Wir sind Löwen und jagen das Fleisch, der hungrig zu allem bereit, wie das Böse im Dunkeln erscheint, trau besser kein, ich seh dein Feind. Die Sonne geht unter, wir machen Geld.
So, den korrigieren wir uns hier auch nochmal. So, einmal hier kurz hier.
Hungrig zu allem bereit, wie das Böse im Dunkeln erscheint.
So, und hier können wir einfach schauen, wie wir das machen wollen.
Hungrig zu allem bereit, wie das Böse im Dunkeln erscheint. Trau besser kein, ich seh dein Feind. Die Sonne geht unter, wir machen Geld. So wie
ein. Das ist jetzt so grob mal angeschnitten. Das Ganze würde dann so richtig editiert aussehen und sich auch anhören. Schau einfach mal kurz rein. Man sieht optisch, dass hier wirklich alles schön drauf sitzt, so wie es sein soll. Und richtig gerade, schön und natürlich. Hören wir mal rein.
Wir sind Löwen und jagen das Fleisch, der hungrig zu allem bereit, wie das Böse im Dunkeln erscheint, trau besser kein, ich seh dein Feind.
Noch einmal.
Wir sind Löwen und jagen das Fleisch, der hungrig zu allem bereit, wie das Böse im Dunkeln erscheint, trau besser kein, ich seh dein Feind.
So, jetzt in dem Schritt habe ich jetzt einfach die Bridge gedoppelt. Also muss ich dann die Backing von ihm dann auch bearbeiten, habe für rechts und links noch einen, dass wir schön weit haben. Noch ein paar Effekte, wie jetzt zum Beispiel den Dual Harmonizer. Da habe ich dann so einen subtilen Widener noch drauf, dass es noch so ein bisschen cremiger, ein bisschen weiter kommt. Ein bisschen Chorus-Effekt und dann eben meine Standard-Vocal-Kette. Und so klingt Keio Ninja-Handel dann richtig.
Wir sind Löwen und jagen das Fleisch, der hungrig zu allem bereit, wie das Böse im Dunkeln erscheint, trau besser kein, ich seh dein Feind.
Ja, eine Innovation in der Musik, und es ist nur ein schlichter Softwarebefehl, aber er hat eben den Klang der Stimme sehr zu einem Instrument gemacht. Das kann man finden, wie man will, aber man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, dass es eben bis vor 20 Jahren so nicht möglich war und heute eben viele hinklicken. Und man hat ja auch gehört, es ist teilweise jetzt ziemlich profaner Schulrap, der dann mit Autotune wirklich sehr klar, sehr kompakt klingt. Ja, es ist immer so eine Frage. Es gibt auch Kakao, okay, kann man bei YouTube einfach einmal eingoogeln. Da singen Musiker eben noch ohne irgendwelche Optimierung, so wie Gott ihre Stimmen haben werden lassen. Ist ein deutlich interessantes Vergleich, um Autotune einmal einordnen zu können. Aber wie gesagt, es gibt immer Innovationen in der Musik und auch in der Musikproduktion. Und da ist Autotune eben auch nur eine von vielen. Ja, was machen die guten Feuerwehren eigentlich in Sachen Innovation? Hier haben wir ein schönes Beispiel, das irgendwie Low-Tech auch noch nicht ganz vergessen ist. Wir haben einen Bericht des Bayerischen Rundfunks, die erklären uns, wie man an einem Traktor einen Schlauchwagen packt und dann praktisch in ländlichen Regionen sehr schnell den Löschvorgang beschleunigen kann. Man braucht also kein eigenes vollständiges Fahrzeug. Man hat also wirklich schon den Traktor, den die Landwirtbevölkerung sowieso hat, und setzt ihn eben dann nochmal zum Feuerlöschen ein. Das Fahrzeug ist ja auch für Gelände gängiger. Es hat also Vorteile. Hatte ich auch gedacht, dass das eine Kostenreduktion ist. Ist es aber gar nicht. Und wir schauen mal, wie das im bayerischen Landen klappt.
Also Männer, so wie es aussieht, ist unter am Eck Nordholzerstrauß 11, da hat es da Rauch zum Qualm, da drunter ruhig alle nochmal vor die Fahrzeuge postieren, dann weiß ich von wo genau, was wir zum Einsatz fertig.
Auch die Meßhofener haben vor kurzem investiert und einen sogenannten Tragkraftspritzenanhänger gekauft. Gezogen wird der von einem Traktor, genau wie der Schlauchwagen. Die Feuerwehrmänner laufen. Wenn der Einsatzort weiter weg ist, fahren sie mit den Privatautos hinterher. Das ist keine Sparmaßnahme. In Meßhofen gibt es noch viele Höfe und Waldflächen. Auf unbefestigten Straßen und im Gelände käme ein Feuerwehrauto gar nicht zurecht. Am Bach sammeln sich die Männer und warten auf weitere Kommandos.
Wasserentnahme vom Bach, B-Leitung über Strauß Fuhre mit der Verkehrsabsicherung zum Einsatz fertig.
Mindestens 12 Übungen absolvieren die freiwilligen Feuerwehrleute pro Jahr. Die Aufgaben sind genau verteilt. Der Kommandant erkundet die Brandstelle und gibt dann die Anweisungen über den zweiten Kommandanten an die Feuerwehrleute weiter. Teamwork ist gefragt. Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Das Löschwasser holen sich die Meßhofener direkt aus dem Bach. Nachschubprobleme gibt es da nicht.
Verkleidung ins Wasser!
Bis zu 800 Liter pro Minute kann die Pumpe fördern. Sie hat genügend Kraft, um das Wasser durch sehr lange Schläuche bis zum Einsatzort zu schicken. Das ist ein weiterer Vorteil der Feuerwehranhänger mit den Traktoren.
Eine lange Schlauchstrecke zum Legen ist halt wesentlich einfacher, weil man es mit dem Traktor vorausfährt und der Schlauch rollt sich halt wunderbar hinter drei ab. Und so können wir bis zu 600 Meter wunderbar legen, ohne dass sich jemand arg anstrengen muss, weil es wunderbar läuft.
Die Leitung vom Bach zum Hof liegt, der Verteiler ist montiert. Jetzt heißt es endlich Wassermarsch. Die Feuerwehrkollegen aus Rockenburg haben einen kleinen Wassertank im Auto. Für mehr Löschwasser brauchen sie den Hydranten. Mit der Atemschutzausrüstung können die Rockenburger näher an die Brandstelle herangehen als ihre Meßhofener Kollegen. Aber das ist denen gar nicht so wichtig.
Das Einzige, was wir vom Auto gerne hätten, das wäre das Blaulicht. Ein Blaulicht, wenn jemand sieht, da bleibt er halt viel besser standen, als wenn er einfach unterwegs rumsteht mit Warnblinkanlage.
Nur bislang erlauben die bayerischen Feuerwehrvorschriften das nicht. Darum kein Blaulicht, weder für den Anhänger noch für den Traktor.
Ja, und dann haben wir jetzt noch mal wie immer Digitalisierung. Praktisch wird hier die Jacke des Feuerwehrmanns in Notfallsituationen umgebaut, sodass man seine Vitalfunktion misst und die direkt per Netz an die Bodenstation, also praktisch an die Feuerwehrleuten, die die draußen achten, geben. Das ist natürlich einfach die, wenn man also einen Notfalleinsatz mit Sauerstoffversorgung hat, die Feuerwehrleute rennen in das brennende Gebäude rein, dann bricht ja erstmal die Kommunikation ab bis aufs Funkgerät. Mit dieser Jacke hätte man den Vorteil, dass man die Vitalfunktion der Feuerwehrleute messen könnte. Und wenn es ein Problem gibt, also wenn wirklich jemand zusammenbricht oder irgendwie es nicht klappt, dann hätte man sofort eine Warnung innerhalb der Bodenstation, also der Feuerwehrleute, die draußen mit der Löschgeräten oder den Fahrzeugen stehen, und könnte sofort eingreifen. Diese Technik ist gerade in Bayern entwickelt worden. Das hören wir uns jetzt einmal an.
Fallsituation, dass er raus muss. Und zusätzlich ist mit der Ortung die Möglichkeit da, dass er zielorientiert herausgeholt werden kann, wenn er eine Notfallsituation ist.
Die Kleidungsstücke selbst schützen bereits ohne die Neuheiten, wie hier in einem Test erkennbar ist. Mit der Technologie aus Denkendorf könnten die Löschtrupps nun nicht nur vor den Flammen geschützt sein, sondern auch vor Atemnot oder Herz-Kreislauf-Zwischenfällen, die immer wieder zu teilweise tödlichen Zwischenfällen führen.
Das war ja zum Beispiel bei diesem Unglück in Tübingen der Fall. Das Feuer ist an einer ganz anderen Stelle auf einmal aufgeflammt, wie die Kollegen damit gerechnet haben. Sie haben sich selber in den Dachstock zurückgezogen, weil sie keine Möglichkeit hatten mehr, das Haus selber auf dem normalen Weg zu verlassen. Und bis sie dann oben in dem Dachstock gefunden wurden, war die Zeit einfach schon um. Der Luftvorrat war zu Ende. Das hätte mit einer solchen Technik wahrscheinlich verhindert werden können, weil da hätte man relativ einfach dann den Aufenthaltsort der Kollegen orten können.
Hightech im Textil, Stoff, aus dem die Zukunft ist. Für Lösch- und Einsatztrupps der Feuerwehr ein großes Plus an Sicherheit. Schon bald soll die Technologie einsatzbereit sein. Aber auch für Bergleute, zur Überwachung von Patienten oder für Militärs ist ein Einsatz der Technologie denkbar. Sollten sich Firmen für die Entwicklung zur Marktreife finden, könnte es in 2 bis 3 Jahren soweit sein.
Ja, das war's zur Feuerwehr. Der erste Ausschlag, die kommunizieren leider irgendwie ein bisschen wenig. Es sind ja auch viele kleine Landfeuerwehren und die haben nicht so einen schönen Kommunikationsapparat. Deswegen ist es ein bisschen dünn für so ein großes Feld wie die Feuerwehr. Aber das ist der erste Aufschlag hier in der Podcast-Reihe. Da kommt bestimmt noch mehr. Bis dann. Tschüss. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.